Mein Wortschatz wurde erweitert. Ben, heute Abend wieder ein neues Wort gelernt. Wie war das? Schuppig. Also aus dem Kontext würde ich mir erschließen, kühl. Okay, ja. Ist was Norddeutsches irgendwie. Ja, okay. Ist ja immer schön, wenn man dazu lernt. Ich hoffe jetzt, dass das Wort euch einheizt. Ja. Ich nehme euch mal mit auf eine kleine Zeitreise. 90 nach Christus. Kleinasien, die heutige Türkei, eine Provinz im Römischen Reich. Wir finden uns wieder, stell dir das mal so vor, dieses Gewusel einer antiken römischen Stadt. Du bist gefesselt von dieser unglaublichen Faszination und Anziehungskraft, die diese Stadt ausübt mit mehreren hunderttausend Einwohnern ist sie eine echte Metropole, eine Weltstadt mit Rang und Namen. Im ganzen Römischen Reich lebten damals weniger Menschen, in ganz Europa lebten damals weniger Menschen als bei uns heute in den alten Bundesländern. Eine 300.000 Einwohnerstadt ist da schon was Bombastisches. Und sie ist die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Im Grunde gibt es hier nichts, was es nicht gibt. Jede Sprache ist zu hören. Geschäftsleute aus der ganzen Welt kommen zusammen. Die Märkte sind Umschlagplätze für Waren aus aller Herren Länder. Hektisches, geschäftiges Treiben prägt das antike Stadtbild. Die Stadt trotzt nur so vor Kulturgütern, Theatern, Denkmälern, Tempeln. Und es gibt genauso viel Gelegenheit, Geld zu verdienen, wie es wieder auszugeben. Und körperliche Bedürfnisse werden befriedigt, genauso wie religiöse. Unter anderem ist die Stadt stolz auf ihren Artemis- oder Diana-Tempel mit dem sogenannten Wunderbild der Göttin aus schwarzem Ebenholz, das angeblich vom Himmel gefallen ist. Und so schön und faszinierend manches auch ist, so wuchern auch die okkulten Machenschaften, Prostitution. Es ist alles da. Und jetzt, Ende des ersten Jahrhunderts, blüht der pseudoreligiöse Kaiserkult auf. Die Stadt wird Hochburg dieser neuen Religion. Der römische Kaiser Domitian, da wurde gerade ein neuer Tempel für ihn fertig gebaut. Willkommen in Ephesus. Ephesus, genau. Und mitten in dieser schillernden, multireligiösen, multikulturellen Stadt gibt es seit ungefähr 40 Jahren eine christliche Gemeinde. Deren Anfänge gehen zurück auf den Apostel Paulus in den 50er Jahren. Uns ist sie spätestens durch den Brief von Paulus an diese Gemeinde bekannt. Und jetzt, 40 Jahre später, da steht auch diese Gemeinde vor enormen gesellschaftlichen Herausforderungen. Manches vielleicht gar nicht so unähnlich wie bei uns heute. Und in diese Situation hinein lässt Jesus der Gemeinde durch den mittlerweile schon etwas alt gewordenen Apostel Johannes Folgendes ausrichten. Offenbarung 2, 1 bis 7. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben großen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen: Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Was für ein Text. Am Anfang der Offenbarung, da werden ja 7 Gemeinden an der Westküste der heutigen Türkei konkret angeschrieben. Die sogenannten 7 Sendschreiben und Ephesus, die Provinzhauptstadt, macht Sinn, ist gleich die erste davon. Es dürfte übrigens auch die älteste und größte Gemeinde in dieser Gegend gewesen sein. Und das mit den Nachrichten, naja, das kommt einem vielleicht so ein bisschen vor wie bei einer mündlichen Prüfung, so. Du warst noch nicht dran, aber manche kommen schon aus der Prüfung raus und die, die noch nicht dran waren, die fragen ganz gespannt, und wie war's? Was hat er für Fragen gestellt? Die wollen wissen, auf was es besonders ankommt. Auf was kommt es ihm denn an, Jesus? Keines dieser 7 Sendschreiben ist an Moosburg gerichtet. Nicht an die FCG, nicht an die FEG. Aber Jesus fordert uns auf, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir erfahren da schon so ein bisschen was drüber, was Jesus wichtig ist. Was Gemeinden und einzelne Christen gut machen, was sie schlecht machen, worauf es wirklich ankommt, worauf es Jesus ankommt. Und vielleicht erahnen wir dann auch so ein bisschen was davon, was er uns sagen würde. Gehen wir mal rein. Also Jesus sagt als erstes, ich weiß um deine Werke, ich kenne sie, ich kenne dich durch und durch. Anders ausgedrückt, er weiß Bescheid. Man muss ihn nicht erst informieren. Man kann ihm nichts vormachen. Er sieht auch die Mühe, die ich mir für ihn mache, die du dir machst. Auch die, die kein anderer Mensch sieht. Und wenn du den Eindruck hast, boah, das sieht überhaupt kein Mensch, wie ich mich hier einsetze, keiner würdigt das, ich kriege keine Anerkennung, Er sieht's. Und das ist genug. Und er kennt meine tiefste Motivation, warum ich dieses oder jenes mache. Er durchschaut auch meine Fassade. Ich weiß, sagt Jesus, ich kenne dich und ich kenne deine Werke. Eine ganz simple Wahrheit, aber das wissen wir längst, ne? Aber lass mich das auf den Punkt bringen. Welche Frage ist für dich maßgeblich? Die Frage, wie Menschen dich sehen, wie deine Umgebung dich wahrnimmt, welchen Eindruck du hinterlässt, was gleich zu sagen? Oder das Bewusstsein, dass Jesus dich sieht und die Frage, wie er dich sieht. Und jetzt fällt Jesus ein sehr objektives Urteil. Kein großes Gelaber. Er sagt sehr präzise, auf was es ankommt, was hervorsticht in der Epheser Gemeinde, positiv wie negativ. Und er fängt erstmal mit Lob an. Da ist Lob. Lob für eine ganze Reihe von wichtigen Punkten. Jesus hebt die Arbeit und die Mühe dieser Christen hervor. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, hat so den Beiklang von Schwerstarbeit, von Schufterei. Und interessanterweise wurde das im Griechischen zum feststehenden Ausdruck für Missionsarbeit. Hey, die haben sich echt reingehängt. Und Jesus erwähnt es hier lobend, er kritisiert es nicht. Er sagt, es ist gut, dass ihr euch Mühe gebt. Ja, das darf ruhig so sein. Also an keiner Stelle in der Bibel ist davon die Rede, dass sich der Einsatz in Grenzen halten sollte oder mit links zu machen wäre. Ich meine, sicher, es gibt Aussagen, dass die Arbeit, auch die Arbeit für Gott, nicht das Wichtigste ist, dass sie nicht über der Beziehung zu ihm steht, dass wir uns von der Arbeit erholen dürfen, ja sogar sollen, dass auch er uns nicht mehr zumutet, als wir tragen können. Aber hey, es ist echt gut, sich reinzuhängen, sich Mühe zu geben, auch in der Gemeindearbeit. Ein Anreiz für heute? Fragezeichen. Und neben dieser Mühe, dieser Arbeit, diesem Einsatz für Christus, taucht dann die Geduld auf. Okay, da können wir drüber gehen, weil das haben wir alle, oder? Ja, der Faktor Geduld. Also ich weiß ja nicht, ob du in deinen Gedanken noch so durch diese altertümlichen Gassen von Ephesus schlenderst. Tauch ruhig nochmal ein in diese Stadt mit diesen multireligiösen Strömungen, einem seltsamen Toleranzbegriff, boomendem Starkult, Kaiserkult, Hektik und Geschäftigkeit, Prostitution und Korruption und einem bunten Markt von Möglichkeiten. Glaubst du, Gemeindeaufbau war leicht in Ephesus? Für die Gemeinde gab es ja da schon genug Probleme so von außen. Und zusätzlich muss es jetzt auch noch innergemeindliche Turbulenzen gegeben haben. Und bei aller Mühe, bei allem Einsatz, den diese überaktiven Christen da gezeigt haben, sind Erfolge bestimmt immer wieder ausgeblieben, mussten die Epheser Christen herbe Rückschläge verkraften. Und es lief bestimmt nicht immer alles 100% dem Leitbild entsprechend. Dabei hatten sie doch gerade erst einen Gemeindeberatungsprozess durchlaufen. Nein, das war woanders. Okay, weißt du, was es heißt, Geduld zu haben? Also ich oute mich hier als jemand, der sehr ungeduldig sein kann. Und da habe ich auch schon viel gelernt, aber es ist immer noch ein Lernfeld, das mit der Geduld. Ja, und ich denke, Jesus lobt ja die Geduld. Ich denke, diese Gemeinde hat Anerkennung verdient. Mühen sich ab, also zeigen Einsatz. Und dann haben sie auch noch Geduld und lassen sich überhaupt nicht irritieren, wenn es nicht läuft. Das ist doch cool. Auch das ist eine Sache, wo Jesus sagt, hey, cool, ja, kommt es drauf an, sehr schön. Und die ist so schwierig. Ich denke schon, dass relativ viele Leute schnell sagen, ja, da mache ich mit. Die große Preisfrage ist, bin ich auch dann noch dabei, wenn es mal wieder länger dauert? Oder wenn ich auf eine Anweisung Gottes länger warten muss? Oder wenn die Erfolge ausbleiben? Oder wenn die Sache nicht so läuft, wie ich das geplant hatte? Was Jesus hier an Ephesus lobt, könnte auch eine Anfrage an uns sein. An mich jedenfalls ist es eine. Und das dritte Lob, was Jesus hat, bezieht sich auf die gesunde Lehre. Es ist relativ leicht, als Gemeinde zusammenzustehen, wenn Angriffe von außen kommen, wenn man Benachteiligung einstecken muss, was auch immer, weil es ist ja immer so, klar, Angriffe von außen führen zu was? Man hält innen zusammen. Und ich glaube, das ist immer so, ja. Das ist im Militärischen, im Krieg so, wie im Streit oder wie in der Gemeinde so, ja. Die Feinde von außen sind oft weniger das Problem, wie wenn es von innen Zwietracht oder Probleme gibt. Wenn alle am selben Strang ziehen. Ich glaube, das Heftigste und Bitterste ist, wenn die eigenen Leute in der eigenen Gemeinde nicht mehr am selben Strang ziehen. Oder wie auch, sehen wir auch im Neuen Testament, wenn sich falsche Lehren einschleichen, wenn das Evangelium von Jesus verwässert wird, wenn jeder die obskursten Meinungen haben darf und keiner sagt was dagegen. Also lasst mich das hier mal so deutlich sagen, in Gemeinden, in denen kein Wert auf eine gesunde Lehre gelegt wird, da setzt ein echter Teufelskreis ein. Denn wenn die Christen wenig über Gott und die Bibel Bescheid wissen, was passiert dann? Dann beurteilen sie alles aus einem anderen Blickwinkel. Also die Ethik zum Beispiel ist dann nicht an dem orientiert, was Gott sich gedacht hat, sondern was die Gesellschaft um einen herum denkt. Und das ist ja das Thema in Ephesus, ja, also in dieser Umgebung. Also wenn die sich an dem orientieren, was alle um sie herum denken, dann naja. Wenn Mitarbeiter obskure Meinungen vertreten, ja klar, dann übernehmen auch die Neuen, die dazukommen, einiges davon, macht der doch auch so. Und dann kommt eins zum anderen. Und am Ende steht, dass Jesus oft nicht mehr im Mittelpunkt steht oder man vom Evangelium nur noch Ansätze verstanden hat, dass man eigentlich gar keinen christlichen Glauben, Beziehung zu Jesus mehr hat, sondern eher so eine christlich angepinselte Mischreligion. Die römische Gesellschaft damals war ja so im Großen und Ganzen gesehen recht tolerant. So tolerant, dass ich wirklich alles vermischen konnte, was es gab. Allmählich kommt allerdings die Bedingung auf, wenn du auch den Kaiser anbetest. Die Nikolaiten werden hier genannt. Das war wahrscheinlich eine Mischreligion aus Gnosis, so einer Strömung und christliche Elemente irgendwie mit aufgenommen. Und wobei da die Ethik beiseite geschoben wurde, kannst ja machen, was dir Spaß macht. So in Ephesus waren es die Nikolaiten und andere Strömungen bei uns, Fragezeichen. Natürlich, jeder darf seine Meinung haben, aber jede Gemeinde ist in ihrer Essenz, in ihrer Aussagekraft, in ihrer Glaubwürdigkeit, in ihrer geistlichen Vollmacht aufs Tiefste gefährdet, wenn sie in ihren eigenen Reihen solchen Strömungen nichts mehr entgegenzusetzen hat. Glaubt mir, das Achten auf eine gesunde biblische Lehre ist für jede Gemeinde und jeden einzelnen Christen überlebenswichtig. Ephesus bekommt hier das dritte Lob. Also voller Einsatz, Geduld und gesunde Lehre. Wow. Also ich finde, Ephesus ist echt Vorbild. Jesus sagt, ja, du hast die Lehren auch, die ich hasse. Du sorgst dafür, dass sich da nichts Falsches einschleicht. Weiter so, weiter so. Und wahrscheinlich ist nicht jede Aussage 100% theologisch korrekt und wahrscheinlich haben die Mitarbeiter hier auch mal einen Durchhänger. Aber in der Summe, da steht das Urteil fest. Ihr Christen in Ephesus, toll, dass es euch gibt. Super, wie ihr euch einsetzt. Vorbildlich. Ihr verzapft schon mal nicht so, also keine ganz groben Schnitzer, keinen theologischen Humbug. Ich habe euch am Anfang gebeten, was würde Jesus der Gemeinde, den Gemeinden, sagen wir mal, wir sind eine Jesusgemeinde hier in Moosburg, der Jesusgemeinde in Moosburg sagen. Letzten Endes weiß ich es natürlich nicht. Aber ich denke schon, dass Jesus auch einiges an Lob übrig hätte. Für uns, ne? Für alle hier. So. Denn auch da, nicht jede theologische Aussage mag 100% korrekt sein, aber ich habe schon den Eindruck, so passt schon so das theologische Profil, ne? bei allen Unterschieden. Und aktiv, ja, aktiv sind sie auch. Die veranstalten sogar gemeinsam Lego-Tage. Und es soll kein Selbstlob sein, sondern etwas, was wir dankbar aufnehmen können. Wirklich dankbar. Das ist gut. Das ist gut. Also so manche Parallelen entdecke ich einfach von uns zu Ephesus. Vielleicht ihr ja auch. Und jetzt setzt an der Stelle bei Jesus ein Kritikpunkt ein. Er hat nur einen Kritikpunkt. Und das ist diese Sache mit der ersten Liebe. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Peng! Der Satz sitzt. Ich muss an ein Liebespaar denken. Nach anfänglicher Leidenschaft hat sich der Alltag eingeschlichen. Ja, man lebt noch zusammen, jeder erfüllt seine Aufgaben, aber die beiden kommen an einen Punkt, wo sie sagen müssen, unsere Liebe ist nicht mehr da. Jesus sieht die Christen in Ephesus. Und seltsam. Ich meine, habt ihr es mitgekriegt, was er alles gelobt hat? Und ausgerechnet über diese Gemeinde muss er sagen, aber jetzt mal ehrlich, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Dein Einsatz ist geblieben, aber weißt du eigentlich noch, wozu und für wen du dich da einsetzt? So quasi die Orga des Familienalltags funktioniert, obwohl die Beziehung schon kaputt ist. So ungefähr scheint es zu sein. Und so gesund deine Lehre auch ist, so sehr du auch darauf achtest, dass alles seine Ordnung hat, wie willst du das hinkriegen ohne Liebe? Weißt du, liebe Gemeinde in Ephesus, wenn du die Liebe außen vor lässt, die Liebe zu mir und durch mich die Liebe zu den Menschen, dann kann dein Bemühen um eine gesunde Lehre sehr schnell unbarmherzig, verletzend und diskriminierend sein. Und es ist so schön, dass ihr euch für mich einsetzt. Danke dafür, aber ihr selbst fehlt mir. Es tut mir weh, dass es euch gar nicht mehr um mich geht, um unsere Beziehung. Das könnten die Worte von Jesus in ein bisschen ausführlicherer Form sein. Jesus sagt zu den Ephesern, denkt dran, erinnert euch, wie es früher war, als ihr mich noch innig geliebt habt. Und er macht ihnen unmissverständlich klar, dass es notwendig ist, hier umzukehren. Und Umkehr ist ja ein altes deutsches Wort dafür, ist Buße. Insofern passt es zu einem Bußtag. Umkehren. Come back. Zurück zur ersten Liebe. Jesus wird hier sehr ernst. Es geht nicht um einen Schönheitsfehler. Es geht nicht um die Aufforderung, ach, wäre es doch schön, wenn du deinen Glauben wieder so ein bisschen mit mehr Emotionen leben würdest. Das ist nicht der Punkt. Jesus fleht sie geradezu an und er sagt, kehrt um, ansonsten werde ich kommen und deinen Leuchter wegstoßen müssen. Und das ist hart. Ja, die Gemeinde darf Leuchter, darf Licht sein in dieser dunklen Welt, auch in ihrer dunklen Umgebung. Sie kann aber, ähnlich wie der Mond, nicht von sich aus scheinen, sondern nur im Widerschein von Jesus. Und wenn Jesus sagt, ich muss deinen Leuchter wegstoßen, dann heißt es, ohne diese Umkehr, ohne diese Rückkehr zur ersten Liebe wird die Gemeinde keine Leuchtkraft mehr haben, wird sie leer sein, wird das Entscheidende fehlen. Und das ist keine Kleinigkeit. Das ist nicht eine Schönheitskorrektur. Da stellt sich die Frage, was ist dann eigentlich die Existenzberechtigung noch? Und das heißt, wenn so viel auf dem Spiel steht, dann muss ja sehr viel mehr damit gemeint sein als nur eine emotionale Begeisterung. Und ich will es mal so rum sagen, Liebe ist ja auch mehr als ein Gefühl. Auch ist auch in der Ehe so. Liebe ist eine Entscheidung, auch dann zu dem anderen zu stehen, wenn die Gefühle im Keller sind. Und Liebe zeigt sich konkret im Alltag, in Taten. Liebe ist bereit, für den anderen alles zu geben. Was ist also die erste Liebe, zu der die Epheser zurückkehren sollen? Sie fängt an mit der Liebe Gottes. Er hat uns zuerst geliebt, bedingungslos. Liebe ich das noch? Ist mir das bewusst? Glaube ich das? Ich muss nichts dazu beitragen. Wenn ich meine, Jesus etwas beweisen zu müssen durch meine Aktionen, dann habe ich irgendwie vergessen, dass ich bedingungslos geliebt bin. Diese Liebe, die drückt sich aus in der Dankbarkeit Gott gegenüber. Dank. Oder auch in dem bewussten Ja. Ja, ich gebe es auf, mich zu bemühen. Ich gebe es zu, ich brauche dich, Jesus. Ich gebe es zu, dass ich es allein nicht schaffe. In der bewussten Entscheidung, du sollst mein Herr sein, gestalte du mein Leben, ich überlasse dir alle Bereiche meines Lebens. Jesus, leb du in mir und gebrauche mich. Übrigens nicht bloß beim erstmaligen oder einmaligen Übergabegebet, eigentlich sollten wir das täglich beten. Jesus, hier bin ich, komm in mein Leben, gebrauche mich, ich bin für dich da. In der Hingabe, ich bin bereit, alles für dich zu tun, ich will deinen Willen tun. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich suche dich im Gebet, in der Anbetung, im Lobpreis. Und täglich zu überlegen, bin ich hier am Schaffen für wer weiß was oder geht es mir um Jesus? Und daraus immer wieder diese Bitte um Vergebung. Herr, leb du in mir, werde du mir immer wichtiger. Und Jesus zu sagen, und ich liebe dich. Ich singe dir ein Liebeslied. Ich lasse mich fallen in deine Hand. Und jetzt hilf mir, Herr, dass diese radikale Liebe mein Leben und auch die Beziehung zu meinen Mitmenschen prägt. Bewirke du das. So könnte es gehen, das Evangelium zu leben, zurück zur ersten Liebe. Wenn du dich in Aktion verlierst, bewegst du dich gefährlich schnell weg vom Kern des Christseins, deiner Beziehung mit Jesus. Das ist das Problem der Epheser. Deswegen wird Jesus hier so deutlich. Deswegen steht so viel auf dem Spiel. Der Kern des Christseins ist die Liebe und die Beziehung mit Jesus Christus. Jetzt diese ganz persönliche und vielleicht aufwühlende Frage, wie würde Jesus da über uns denken? Was würde er zu dir persönlich sagen? Sein Ziel ist, dass er dich überhäufen will mit seiner Liebe, dass er sich eine innige Liebesbeziehung mit dir wünscht, dass er gerade nicht will, dass du kaputt gehst und garantiert auch nicht, dass irgendein Leuchter von uns weggenommen wird. Wenn du aus dieser tiefen Beziehung mit Jesus heraus lebst, dann kannst du wirklich aufatmen, dich befreit fühlen. Es kann sein, dass du schon sehr lange, sehr, sehr lange, viele Jahre, Jahrzehnte mit ihm lebst. Und vielleicht treffen die Worte von Jesus an die Gemeinde in Ephesus gerade in deinem Leben den Nagel auf den Kopf. Und Jesus sagt jetzt vielleicht Folgendes zu dir. Mensch, setz mal deinen Namen ein. Erinnere dich doch mal, wie es war. Weißt du noch, wie es war in deiner Resignation, in deiner Mutlosigkeit, damals, als du keinen Sinn in deinem Leben gesehen hast, wie du dich immer nur um dich gedreht hast? Weißt du noch, wie ich dann in dein Leben eingegriffen habe? Und was für Riesensteine dir da vom Herzen gefallen sind? Wie du aus ganzem Herzen und total befreit singen und lachen konntest? Wie dankbar du warst, dass ich dir ewiges Leben schenke? Dankbar, dass alle Schuld deines Lebens ausradiert ist? Du warst so begeistert, dass du am liebsten den ganzen Tag Zeit mit mir verbringen wolltest. Ständig wolltest du auf meinem Schoß sitzen, mein Wort lesen, mit mir reden, beten. Dein Herz war so voll, dass du es gar nicht sein lassen konntest, von mir zu erzählen. Du konntest deinen Mund gar nicht halten. Weißt du es noch? Erinnerst du dich? Was ist geblieben? Mein Kind, es tut weh, dass es so geworden ist. Du denkst irgendwie, dass du es selber schaffst, aus eigener Kraft. Du fragst doch gar nicht mehr nach mir. Sicher, du lässt dich noch blicken in der Gemeinde. Ja, du bist sehr aktiv. Aber vielleicht deshalb, weil du es schon immer warst oder aus Angst, was die Leute sagen, wenn dein Einsatz nicht mehr kommt, nicht, dass die noch denken, dass mit deinem geistlichen Leben was nicht in Ordnung wäre. Ach, lass doch die Leute denken, was sie wollen. Lass sie reden. Unsere Beziehung ist es, die leidet. Immer mehr Bereiche in deinem Leben verschließt du meinem Zugriff. Erst waren es die Finanzen, dann der Umgang mit deinem Chef. Glaubst du mir nicht, dass ich dir auch in deiner Ehe helfen will? Du erzählst nichts Falsches. Okay, ja, es ist alles ganz korrekt bei dir. Aber unter deiner Korrektheit leiden deine Mitmenschen zunehmend. Mein Kind, du selbst fehlst mir. Bitte glaub mir doch, dass du nur aus meiner Kraft heraus ein erfülltes Leben führen kannst. Und das ist so einfach. Ich schenk's dir doch. Wenn du wieder zu mir kommst, wenn du willst, dass es wieder wird wie früher, dann werde ich dich nicht rausschmeißen. Ich werde einen Luftsprung machen vor Freude und dich in meine Arme nehmen. Komm zurück. Komm zu mir. Es kann aber auch sein, dass es sehr neu für dich ist. Vielleicht hast du schon manches vom christlichen Glauben gehört, aber du hast noch nie richtig verstanden, was das sein soll. Glaube war in deiner Vorstellung bisher immer Religion, das Erfüllen von Regeln und Pflichten, Zugehörigkeit zu einer Kirche, anständig leben. Aber christlicher Glaube ist das alles nicht in erster Linie, sondern es ist in erster Linie Beziehung. Beziehung mit dem einen, der lieber sterben wollte, als ohne dich zu leben. Beziehung zu dem Gott, der Mensch geworden ist. Zu Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha brutal hingerichtet wurde. Und der, das kann ich auch nie so ganz kapieren, der in dem Moment alle Schuld deines Lebens auf sich genommen hat. Ich weiß immer gar nicht, wie ich das erklären soll. Aber so ist es. Und der auferstanden ist und den Tod besiegt hat und der dir ewiges Leben schenken möchte. Eine ewige Liebesbeziehung zu ihm. Du bist seit Jahren auf der Suche. Du suchst Antworten auf die Fragen nach dem Sinn, dem Leid, deiner persönlichen Berufung, deinem Lebensziel, dem Leben nach dem Tod. Du bist unruhig, du hast Angst oder verspürst eine Sehnsucht. Deine Sehnsucht kann ein Ende haben. Du sollst wissen, so sagt Jesus dir vielleicht in diesem Moment so, dass ich da bin. Wissen, dass ich dich suche, dass ich dich liebe. Bitte glaub mir, dass meine Liebe zu dir mich in den Tod getrieben hat. Aber ich lebe und ich kann deinem Leben Sinn und Halt geben und deine Schuld komplett ausradieren. Ich kann dich mit Liebe durchströmen und andere können mitkriegen, wie sich Schritt für Schritt was ändert. Ich gebe dir ein Ziel, das Ziel, ewig und glücklich bei mir zu leben. Du musst nicht verkrampfen, kein Regelwerk, nicht religiös werden. Du musst glauben, dass ich da bin und zugeben, dass du mich brauchst. Ehrlich werden, deine Schatten benennen, es aussprechen, dass ich dein Leben bestimmen soll, dich fallen lassen. Dann wird der Heilige Geist dich erfüllen und du kannst lernen, aus meiner Kraft zu leben, nicht mehr aus deiner. Und es ist genial. Es ist so genial, zu dieser ersten Liebe zurückzukehren. Genauso wie diese Liebe überhaupt zum ersten Mal zu erleben. Halt mich fest, ganz fest in deiner Liebe, dass ich Herr nahe bei dir bleib. Du machst mich still, ich gleite wie ein Adler, mit dir empor, mein Gott, durch deinen Geist berührt, in der Kraft deiner Liebe. Und ich bete darum, dass der Heilige Geist jetzt geredet hat und er in diesem Moment dein Herz berührt. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne hier steht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so mancher hier sitzt, dem Jesus das Gleiche sagen will, wie damals den Christen in Ephesus. Und wenn er jetzt mit dir redet, dann ignoriere dieses Reden bitte nicht. Dann kann dieser Gottesdienst eine Chance sein für dein Comeback zur ersten Liebe. Amen. Und ich lade euch ein, dass wir genau das jetzt machen, und wir eine erste Gebetszeit haben, die ganz persönlich ist. Ganz bewusst, wo du dir jetzt eine Zeit nehmen darfst, um mit ihm zu reden und sagen kannst, Jesus, ich möchte heute mein Comeback feiern und zurück zur ersten Liebe kommen.